Darf ich mal fragen, wer von euch war schon mal in Rom? Aha, nicht nur in Jerusalem und nicht nur in Moskau und nicht nur in New York, in Rom. Es ist ein Erlebnis, in Rom zu sein, nicht nur den Vatikan zu besuchen, sondern auch die Städten, wo die ersten Christen gewirkt und gekämpft haben, die Katakomben, die Gemeinde in Rom, die sich im Untergrund versammelte. Die ersten Christen in Rom hatten keine wunderbaren Häuser, so wie wir, eine Kirche oder eine Kathedrale. Sie haben sich in den Häusern hin und her versammelt, sogar in des Kaisers Hause. Wir lesen die Grüße, an die der Apostel Paulus ausrichtet. Und in Rom gab es nicht nur eine Gemeinde, sondern es gab viele verschiedene Gemeinden in Rom, eine Weltstadt. In Rom lebten damals etwa 50.000 Juden schon allein. Es war eine Weltstadt. Das ganze Reich wurde von Rom aus regiert. Und Rom beherrschte die Welt in jenen Tagen. Und an diese Gemeinde schreibt der Apostel Paulus einen Brief. Eine Gemeinde in Rom, eine Weltstadtgemeinde. Und ich denke, dass Rom nicht besser war als Berlin, Babylon oder irgendeine andere Stadt dieser Welt je gewesen ist. Ich lese die Worte hier, die der Apostel Paulus den Großstädter, an die Großstädter richtet, an die Menschen der Zivilisation, der Kultur, der Welt, eine Botschaft an die Römer. Wir haben ja auch die Botschaft an die Galater, den Brief an die Galater, das ist der Brief an die Kelten. Galater waren die Gallier, die Kelten. Also es fehlt nur noch eines in der Bibel, dass wir noch nicht einen Brief an die Germanen haben. An die Germanen. Wenn Paulus heute leben würde, er würde einen Brief an die Amerikaner schreiben. Er würde einen Brief an die Russen schreiben, denn die brauchen ganz was anderes. Die Amerikaner brauchen was anderes als die Russen. Aber aus der Vielfalt Galater, Römer, Korinther, Epheser, alles Großstädte, Kolosser, Kolossea, Philippa, sind alles Großstädte, die Gemeinde Jesu spielte sich damals in den Städten ab. Und die Botschaft wurde an diese Großstadtmenschen gerichtet. Er hat keinen Brief geschrieben so an die Leute, die irgendwo, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, so an die Dörfler. So an Privatmenschen, irgendwo im Hintergrund. Nein, er hat immer an die Stadtmenschen gerichtet, denn in der Stadt war das pulsierende Leben. Und wir bekommen hier einen Einblick in die Gemeinde Jesu in Rom. Paulus schreibt hier in Römer 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Typische griechische, hellenistische Briefstil, dass er durch seinen Propheten im Voraus verheißen hat, in den Heiligen Schriften, das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist, als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist, als Sohn in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um in seinem Namen alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen und du möchtest uns helfen, diese Worte aus dem Römerbrief so recht zu verstehen und zu begreifen. Ich danke dir, dass du bei uns bist, auch heute Morgen in Berlin. Und das, was du den Römern sagen wolltest, das möchtest du vielleicht auch uns heute Morgen sagen. Herr, und wir möchten hören, was der Geist der Gemeinde in Berlin aus der Gemeinde zu Rom uns mitzuteilen hat. Ich danke dir heute Morgen für dein Wort und für den Heiligen Geist. Amen. Im Jahre 61 wird wahrscheinlich dieser Brief hier geschrieben worden sein. In der Apostelgeschichte 28 können wir zu den Hintergrund sehen und so weiter. Paulus kommt als Gefangener nach Rom. Und bevor er dorthin kommt, hat er einen Brief geschrieben, und zwar von Korinth aus. Dass das so ist, können wir aus einigen Einzelheiten herausnehmen. Denn die Überbringerin des Briefes war eine Diakonisse, die Frau Phoebe. Römer 16, 1 bis 2 lesen wir also die Empfehlungsworte, die Diakonisse der Gemeinde in Kenchrea, das war die Gemeinde in Korinth. Wahrscheinlich war die Schwester Phoebe Gemeindeleiterin. Paulus hat dort gedient in dieser Gemeinde und sie hatte einen Wunsch gehabt oder den Auftrag von Gott bekommen, nach Rom zu gehen. Und dieser Brief wurde von dieser Schwester überbracht. Also der Römerbrief ist von einer Frau überbracht worden. Dann wissen wir, dass es von Korinth aus auch dieser Brief ausgegangen ist. In Korinth hat Paulus gewirkt, wunderbare Dinge erlebt, war längere Zeit dort. Dort ist auch der Gastgeber, der die Grüße an die Römer mitschickt. Denn Paulus war einquartiert in Korinth bei dem Bruder Gaius, Römer 16, 23, können wir nachlesen. Und auch Gaius grüßt dich herzlich oder grüßt euch herzlich. Gaius war derjenige, den Paulus in Korinth getauft hatte. Römer 16, 23 können wir nachlesen. Und in Korinth war noch der Schatzmeister Erastus. Auch der schickt Grüße mit. Und Paulus hat diesen Brief an die Römer ja nicht selbst geschrieben, sondern er hat in Korinth dem Tertius diktiert. Römer 16, 22. Das könnt ihr dort am Schluss nachlesen. Der Zweck des Briefes war, Paulus wollte seine Reise vorbereiten. Dorthin hat einen ganz praktischen Zweck gehabt. War die eine Seite. Aber dieser Brief hatte auch einen Lehrzweck. Die werdende Gemeinde in Rom, das war noch keine richtige Gemeinde oder hat noch nicht das Fundament gehabt. Paulus will hier als Baumeister der Gemeinde in Rom ein Fundament geben. Und gerade im Römerbrief werden große Wahrheiten, theologische Wahrheiten, dogmatische Wahrheiten gelehrt. Hier wird gesagt, dass die Sünde universell ist. Dass die Sünde zu allen Menschen vorgedrungen ist. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Juden wie Heiden, das werden also große Wahrheiten im Römerbrief verkündigt. Dann wird die Rechtfertigung aus dem Glauben verkündigt, dass niemand gerecht wird durch seine Werke, sondern allein durch Glauben. Und wir wissen, Martin Luther hat gerade über das Studium des Römerbriefes die große Wahrheit der Rechtfertigung entdeckt. Der Mensch wird gerechtfertigt, nicht aufgrund seiner Werke, sondern aufgrund dessen, was Jesus Christus auf Golgatha getan hat. Diese Botschaft kommt hier im Römerbrief zum Tragen. Dann die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist wird hier beschrieben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Dann wird die Heiligung durch den Glauben uns beschrieben und der Sieg über die Sünde, über die Macht der Sünde. Römer 7, der arme Mensch, ich elende Mensch, wer wird mich von dem Tode, dem Fluch der Sünde erlösen? Und dann Römer 8, nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Das ist so im Großen und der Umriss. Außerdem hat dieser Römerbrief einen Friedenszweck erfüllen sollen. Römer 14, 15. Denn wir wissen, in der Gemeinde in Rom, in der gesamten damaligen religiösen Welt zwischen Juden und Christen gab es einen Knatsch. Juden und Christen, die waren, und die Judenchristen und die Heidenchristen, die waren im Kampf miteinander. Und Paulus wollte gerade durch diesen Brief Juden und Christen wieder ein bisschen näher bringen, ein bisschen zu versöhnen, und überall, wo nämlich das Christentum hinkam, kamen auch die Juden und die haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden, ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst euch dem und dem enthalten und so weiter. Und die haben versucht, den Leuten so ihr gesetzlichen Stempel aufzudrücken. Und Paulus muss dem entgegenwirken, dass es mit dem Gesetz ein für alle Mal aus und vorbei und Schluss ist. Und dass wir kein Gesetz haben, außer das Gesetz des Heiligen Geistes, das in unseren Herzen geschrieben ist. Und der ganze Judaismus, der damals so sich verbreitet hat, und überall liest man mal die Apostelgeschichte, wo die Apostel hinkamen, waren die Juden. Und die haben eine Aufruhr und Unruhe gestiftet und die Gotteskinder verwirrt und durcheinander gebracht. Und eigentlich dieses Judaismus hat bis heute nicht aufgehört. Und es gibt immer wieder Menschen und die werden nicht aussterben. Anscheinend sind sie zäh und Unkraut verdirbt nicht. Und sie sind zäh und halten sich lange am Leben. Und überall, wo das Evangelium verkündigt wird, dann kommen die Gesetzlichen, die Dogmatischen. Und die kommen und die sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen. das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht. Ja, am Schluss darfst du nicht einmal mehr atmen. Am Schluss darfst du nicht die Hände hochheben. Am Schluss darfst du nicht beten. Am Schluss weißt du nicht einmal mehr, wie du laufen sollst. Die verwirren und verunsichern die Menschen nach Strich und Faden. Und dem wirkt Paulus hier in dem Römerbrief sehr entschieden dagegen. Lass mich hier hineinsehen. Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Er ist ein Leibeigener, der sich Jesus verpflichtet fühlt. Paulus fühlt sich nicht dem Gesetz der Väter, dem Moses verpflichtet. Paulus fühlt sich nicht dem Alten Testament verpflichtet. Paulus fühlt sich nicht dem Petrus verpflichtet. Paulus fühlt sich nicht der Urgemeinde verpflichtet. Wisst ihr, Paulus fühlt sich Jesus verpflichtet. Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Heutzutage gibt es Menschen, die fühlen sich dem katholischen Glauben verpflichtet, dem evangelischen Glauben verpflichtet, den Pfingstlern verpflichtet, den Baptisten verpflichtet, den Methodisten verpflichtet und ich weiß noch nicht, wem sie sich noch verpflichtet, dem Juden verpflichtet. Nein, wir sind Knechte und Mägde Jesu Christi. Wir sind allein. Und da, wenn ihr damit einverstanden seid, könnt ihr mal anständig Amen sagen. Wir sind allein Jesus Christus verpflichtet. Amen. Wir sind nicht einem Menschen verpflichtet, nicht einem Pastor verpflichtet, nicht einer Organisation verpflichtet. Wir sind allein Jesus Christus verpflichtet. Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Und deine Verpflichtung sollte niemand anders gelten als Jesus Christus. Du sollst niemand auf Erden Vater nennen, außer Gott im Himmel. Ein Knecht Jesu Christi. Paulus, ein Berufener zum Apostel. Lesen wir weiter. Berufen zum Apostel. Apostel sind Gesandte Gottes. Paulus war ein Gesandter Gottes. Abgesandt mit der Botschaft des Evangeliums. Und wir wissen, die Sendung passierte, als der Heilige Geist sagte, sondert mir aus. Barabbas und Saulus. Sondert mir aus zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Ausgesondert und ausgesandt. Und auch da wieder nicht nur der Urgemeinde verpflichtet, sondern dem Heiligen Geist verpflichtet. Ausgesandt als Apostel. Ausgesandt Gott. Und als sie sind allein Gott und ihrem Gewissen, allein dem Heiligen Geist verpflichtet. Deshalb diese wunderbaren Worte in der Einleitung. Denn wir werden die Botschaft des Römerbriefes nicht anders verstehen, bis wir nicht begriffen haben, dass wir allein Gott verpflichtet sind. Wir sind auch nicht der Bibel verpflichtet. Jetzt bitte versteht mich richtig, was ich hier heute Morgen sage. Manche Menschen, die Katholiken glauben an den Papst, der ist für sie bindend. Die Protestanten glauben an die Bibel. Die Bibel ist für uns bindend. Gewiss ist die Bibel Wort Gottes. Und gewiss ist der Papst der Wächter der römisch-katholischen Kirche. Aber wir sind nicht diesen Dingen verpflichtet, sondern wir sind allein Jesus verpflichtet und allein dem Heiligen Geist verpflichtet und allein Gott Vater verpflichtet. Unserem Gewissen, dem Schöpfer, der Schöpfungsordnung verpflichtet. Wir haben eine andere Verpflichtung als nur den Buchstaben, denn die Bibel sagt, der Buchstabe tötet. Und du kannst mit der Bibel einen Menschen ins Grab bringen. Und so viele Christen sind krank, weil sie nur den Buchstaben glauben und nicht dem Geist, der hier in diesem Buchstaben lebt und atmet. Buchstabengläubigkeit macht uns tot. Aber Geistgläubigkeit. Und Gott wird nicht angebetet hier und dort und da, wie die Samariter und Juden diskutierten, sondern Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit, im Heiligen Geist und in der göttlichen Wahrheit. Und es könnte sein, weil es jetzt eine große Wahrheit ist, was die Menschen glauben, das ist absolut. Das ist von Gott gegeben und der Sabbat war von Gott gegeben und es war gut, dass man Sabbat gehalten hat und in Palästina lebt und im gelobten Land sich aufhielt. Aber die Zeit war zu Ende und Jesus schickt jetzt hinaus in alle Welt eine neue Epoche, eine neue Ära bricht an. Und die meisten Menschen, die an alten Traditionen halten, sich nicht bewegen lassen, die sterben in ihren Traditionen. Gott will uns herausholen aus der menschlichen Verpflichtung. Paulus sagt, werdet nicht Menschenknechte, sondern seid Gottesknechte. Berufen zum Apostel, rausgesandt, weg von zu Hause, weg aus Jerusalem, weg aus Samaria, weg von Judäa, hinaus in alle Welt, da wo Gott uns hinschickt. Und du, da musst du hingehen und du hast nichts anderes als nur eine Botschaft, nur eine Sendung, nur eine Empfehlung und bis dahin, eigentlich was du hast, hast du gar nichts. Du hast nur den Herrn,
der in dir ist. Dann lese ich weiter, auserwählt, das Evangelium zu verkündigen. Er hat eine Berufung, nicht so wie die Juden, Gesetz zu verkündigen. Gesetz ist eine Last. Gesetz ist eine Bedrückung. Gesetz ist eine Knechtschaft. Wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und Evangelium ist gute Nachricht. Gute Nachricht heißt, Gott liebt dich. Gott ist für uns. Und das geht wie ein roter Faden durch den Römerbrief. Und ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Es gibt auch ein pfingstliches und charismatisches Gesetz. Du musst dich anstrengen. Du musst mehr fasten, mehr beten, mehr positiv denken und mehr dies und jenes tun. Wir werden nicht durch das Gesetz, durch die Leistung befreit, geheilt, gesegnet, gestärkt und erquickt, sondern wir werden allein aus Gnaden, damit sich niemand rühmen kann, allein aus Gnaden werden wir gerecht. Und das ist das Evangelium, das Paulus verkündigt, sein Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott im Voraus verheißen hat in den Heiligen Schriften, und wir werden uns immer wieder an die Bibel binden. Und wir werden immer wieder feststellen, das ist schon früher gesagt worden so. Das haben die Alten geglaubt. Den Alten ist gesagt, sagt Jesus, aber ich sage euch. Den Alten ist gesagt, ich sage euch. Und das ist Evangelium. Evangelium ist etwas, was nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. Evangelium ist total was Neues und was Gutes. Wir haben gesiegt. Das ist der Ursprung des Evangeliums. Von einer vollbrachten Tat ausgehend, im Voraus verkündigt, das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist, als Nachkomme Davids, dem Geist der Heiligkeit nach machtvoll eingesetzt ist, Sohn Gottes seit der Auferstehung von den Toten. Evangelium ist nicht, da wird noch was kommen. Ja, wir glauben, wir leben prophetisch, wir glauben an die Wiederkunft Jesu. Ich wäre ein armer Mensch, wenn ich nur an die Wiederkunft Jesu glauben würde und mich heute nur an die Wiederkunft Jesu verlassen würde. Ja, er kommt mal, irgendwann mal, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 1000 Jahren, vielleicht auch in 10.000 Jahren. Er kommt wann, irgendwann. Wisst ihr, wir glauben nicht nur an die Wiederkunft Jesu. Jesus ist für uns gekommen, Halleluja. Jesus ist da, wo 2 oder 30 in seinem Namen versammeln. Jesus ist eingesetzt. Hör mal, das ist Evangelium. Jesus ist eingesetzt als König. Und er wird nicht erst als König eingesetzt werden, irgendwann mal. Er ist König. Stephanus sieht ihn stehen zu dem Thron Gottes, voller Macht. Und was sagt Jesus, als er seine Jünger in die Welt hinausschickt? Was ist Evangelium? Er sagt, mir wird, wenn ich wiederkomme, alle Macht gegeben werden. Wenn ich meine Füße auf dem Ölberg setze, dann werde ich voller Power sein. Er sagt, als er sich verabschiedet von seinen Jüngern, damals, 35 nach Christus, wahrscheinlich, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und unter der Erde, denn er hat das Gefängnis durchstritten. Jesus ist bis an die tiefsten Orte der Hölle gewesen. Er muss nicht noch einmal kommen, um dort noch in der Hölle spazieren zu gehen. Er hat die Hölle gefangen genommen und aus dem Satan einen Triumph gemacht. Damals, am 28. April 33, als er ausrief, es ist vollbracht, da hat er einen Triumph daraus gemacht. Er ist, und das ist für mich Evangelium, eingesetzt. Er ist eingesetzt. Dass noch nicht alle akzeptieren, dass noch nicht alle daran glauben wollen, dass noch nicht sich alle hinknien und sich vor ihm beugen, das ist ein anderes Problem. Aber er ist von Gott eingesetzt. Er ist von Gott eingesetzt als König, als Priester und als Prophet. Er ist eingesetzt. Er hat alle Macht. Er wird nicht alle Macht bekommen. Ich glaube nicht daran, dass er noch irgendwann mal mehr Macht bekommen wird, wie er jetzt hat. Er hat alle Macht. Und was Jesus jetzt im Augenblick, oder was er tun wird, wenn die Nationen ihn sehen werden, da wird er sie nur noch in die Knie zwingen. Und wird sagen, Leute, akzeptiert endlich mal das, was ich bin. Glaubt an mich. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Er hat bereits alle Macht eingesetzt. Nach dem Geist machtvoll eingesetzt. An jenem Pfingsttage ist er machtvoll eingesetzt worden. Wisst ihr, wir Deutsche, wir sind sehr kompliziert und wir sind sehr schwerfällig. Ich habe mal eine Predigt von einem farbigen amerikanischen Prediger gehört oder gelesen. Und er hat gesagt, oh Halleluja, oh, ich weiß, wie weit der Himmel von der Erde weg ist. Und dann bringt er in seiner Predigt sehr enthusiastisch und sagt, etwa 10 Lichttage ist der Himmel von der Erde entfernt. Etwa 10 Lichttage. Lichtjahre wissen wir. Lichttage. Und dann bringt es eine Begründung. Jesus fuhr hinauf zum Himmel, 10 Tage später kam der Heilige Geist. 10 Lichttage. Also 5 Tage rauf und 5 Tage runter. Und dann kam der Heilige Geist. Und als der Heilige Geist am Pfingsten kam, ist Jesus eingesetzt worden mit Macht als König. Der Heilige Geist wird kommen und wird mich verherrlichen, steht in der Bibel. So weit ist der Himmel von der Erde entfernt. Machtvoll eingesetzt vom Heiligen Geist. Und deshalb geht es, die Botschaft des Römerbriefes ist Heiliger Geist. Römer 8, ein ganz großes Thema. Heiliger Geist, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eingesetzt machtvoll durch den Geist. Das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Nicht nur vom Apostel Paulus. Nicht nur von Petrus, nicht von Johannes Matthäus oder von wem auch immer es sein mag, sondern das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Dann geht Paulus weiter. Durch ihn haben wir Gnade. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Das gilt für alle Gläubigen. Für alle, denn er sagt nicht ich. Durch ihn habe ich Gnade empfangen. Das hätte er schreiben müssen. So hätte es klingen müssen, wenn er das nur gewesen wäre. Wenn nur er der Begnadigte gewesen wäre. Wenn nur er der Apostel gewesen wäre. Sondern plötzlich wendet er sein Spiel und sagt, durch ihn haben wir. Da gehörst du auch dazu. Bist auch mit eingeschlossen. Du bist auch einer, der die Gnade bekommt. Und du bist auch einer, der das Apostelamt bekommt. Er sagt, ich fühle mich nicht würdig. Da bist du hier falsch in dieser Gemeinde, wenn du dich nicht würdig fühlst. Wir sind alle eingesetzt zu Priestern, zu Propheten, zu Königen und wir sind zu Knechten und Mägden und zu Aposteln berufen. Alle miteinander, wie wir an Jesus Christus glauben. Er hat uns Gnade geschenkt. Sündenvergebung ist ein Geschenk und Apostelamt und der Dienst für den Herrn ist ebenfalls ein Geschenk, ein Vorrecht, eine Gnade. Wir sind eingesetzt. Wir sind die Berufenen. Zu ihnen gehört auch ihr, auch du und ich. Und hier an alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind. An alle, und jetzt richte ich ein Wort, an alle zu Berlin, die von Gott geliebt sind. Gott hat in jeder Stadt Lieblinge. Gott hat in jeder Stadt Lieblinge. An die Geliebten zu Rom, an die Geliebten zu Berlin, an die Geliebten Gottes, wo auch immer sie sein mögen. Die Welt hasst sie. Die Welt mag sie nicht. Die Welt verdammt und verurteilt sie. Aber von Gott sind sie Geliebte. Von Gott sind sie Geliebte. Gott liebt uns. Rom war damals eine sehr verwahrloste Stadt, so ähnlich wie Berlin jetzt gestern gewesen ist. Mit so viel Schutt und Dreck und Müll. Und eine Stadt, wenn du die Geschichte Roms mal so ein bisschen anschaust und die Geschichte Roms ein bisschen studierst, ohne sittlichen Halt, hingegeben dem Genussleben, da ist die Ehe verwildert gewesen, Die Leute haben dort in Rom geheiratet, um sich wieder scheiden zu lassen. Tertullian schreibt es so zumindest. Kindersegen war für sie dort damals eine Last. Und die anwachsenden Kinder wurden von Sklaven erzogen. Die Arbeit in Rom verrichteten Sklaven. Und wer gearbeitet hat, war dumm. Rom hat für die Schwachen und Elenden kein Interesse gehabt, nur der Starke, die Macht zählte, der sich durchsetzen konnte, der Ellenbogen benutzen konnte, das war Rom damals. Und diesen Menschen ist Paulus begegnet. Zu diesen Menschen will er hingehen. Ihnen lässt er diesen Brief hinbringen, den Brief an die Römer. Und hier hat er sein ganzes Evangelium hineingepackt. Von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Auferstandenen, der in der Gemeinde gegenwärtigen Herrn und den Herrn, der durch die Propheten verheißen wurde. Und sein großes Thema, eines der großen Themen im Römerbrief ist Gerechtigkeit Gottes. Nicht die Gerechtigkeit der Menschen. Und die Gerechtigkeit Gottes in Kapitel 3, Verse 21 bis 30 finden wir. Die Gerechtigkeit Gottes. Und bevor Paulus anfängt, die positive Seite der Gerechtigkeit Gottes darzustellen, bringt er zuerst einmal die negative Seite. Und die negative Seite ist der Zorn Gottes. Römer 1. Sie haben Gott nicht geehrt, obwohl sie Gott kannten. Wisst ihr, die Menschen wissen, um was es geht in dieser Welt. Da ist keiner, der nicht weiß, um was es geht. Aber die Menschen wollen es nicht wahrhaben, dass Gott Gott ist. Dass Gott auf dem Thron sitzt. Sie wollen selbst ihre Götter sein. Sie wollen selbst ihre Herren sein. Sie wollen selbst ihr Leben bestimmen. Juden wie Heiden, alle miteinander. Der fromme Jude, der will sich selbst mit seinem Gesetz erlösen. Er braucht Herr Jesus Christus nicht. Und ein Thema, was wie ein roter Faden durch den Römerbrief geht, ist das Thema Selbstbehauptung von der Seite der Juden. Wir Juden, wir haben Abraham, wir haben das Gesetz, wir haben Moses, wir haben den Tempel, wir haben alles. 61 ist der Tempel noch nicht zerstört gewesen, als Paulus diesen Brief schrieb. Ich kann mir vorstellen, die 50.000 Juden in Rom, und die wissen, die Gemeinde in Rom entstand, nämlich auch durch die Gläubigen, die am Pfingsttag in Rom waren. Ausländer aus Rom, die am Pfingsten waren. Das war wahrscheinlich so der Grundstock, mit dem Paulus hier anfing. Sie hatten ihren Tempel. Und gerade diesen Judenchristen in Rom schreibt er, nicht durch die Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung und Selbsterlösung. Sie haben Gott nicht geehrt, Gott nicht Recht gegeben. Da ist keiner, der Gutes tue, nicht ein einziger. Sie sind alles Ungehorsame. Sowohl die Heiden, die die Schöpfung haben, sowohl auch die Juden, die das Gesetz haben. Das Volk Gottes war ein ungehorsames Volk. Und in Römer 2,11 heißt es, da gibt es keine Bevorzugung. Da gibt es keine Bevorzugung. Es gibt keinen Menschen, der sich dem Gericht Gottes entfliehen könnte, sich ausnehmen könnte und sagte, nein, mit uns nicht. Römer 2,1, du bist unentschuldbar. Wer bist du? Die Juden haben die anderen verdammt und den Heiden gegenüber gesagt, also den Germanen und den anderen, waren immer hochnäsig und den Kopf so hochgetragen. Die Heiden waren alles Hunde. Das ist aber auch die Geschichte, auch die Heiden leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Die Hündlein. Jeder muss umdenken. Jude wie Heide, beide müssen umdenken. Sie müssen runter von ihrem Thron. Sie müssen sich demütigen vor Gott und Gott Recht geben. Ab Römer 3, 21 behandelt er dann die rettende Gerechtigkeit Gottes. Gott macht die Schuldigen gerecht. Das ist das große Thema. Unabhängig vom Gesetz und unabhängig von irgendwelchen Erkenntnissen und Leistungen, allein durch das, was geschehen ist auf Golgatha, der Mensch wird gerechtfertigt. Gott ist der Einzige, der einen gerecht machen kann. Für den frommen Juden, der einfach zu denken gelernt hat, ich muss etwas tun, ich muss treu sein, ich muss das Gesetz halten, ich muss es bewahren, ich muss es erfüllen. Der muss umdenken, dass es nicht genug ist, Das reicht nicht aus. Und Paulus stellt dann die zwei Seiten des Alten Testamentes sehr schön so gegeneinander. Abraham glaubte, aber nicht seine Werke wurden ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, sondern sein Glaube. Römer Kapitel 4, Vers 17. Abraham glaubte an Gott, der die Toten lebendig macht. Abraham glaubte an Gott, der die Toten lebendig macht. Das Gesetz macht niemand lebendig. Oder irgendwelche Einstellung, eine Philosophie macht niemand lebendig. Der Glaube an Gott ist, der die Toten lebendig macht. Der Glaube an Gott ist, der die Toten lebendig macht. Gott macht die Toten lebendig. Gott macht die Sünder selig. Halleluja. Gott macht die Unreinen rein. Gott macht die Unvollkommenen vollkommen. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Gott macht die Toten lebendig. Aber bei einem Toten ist Hopfen und Malz verloren. Da ist nichts mehr zu holen und da ist nichts mehr mit ihm zu machen. Und gerade an denen fängt Gott an zu wirken. Gott, der die Toten lebendig macht. Wisst ihr, Gott fängt bei den Schlimmsten und Schlechtesten und Gemeinsten an. Gott fängt da an, wo absolut nichts mehr zu holen ist, bei den Toten. Gott macht die Toten lebendig. Gott hat sie wieder zur Jugend erweckt. Am Freitag ist mir so groß geworden, die Sarah, diese Frau. Die Sarah ist so jung im Alter mit 95, 96 Jahren geworden, so schön und so jung, dass sogar der König Abimelech sie von der Stelle weggeheiratet hätte. So schön ist sie geworden. Sie bekam im Alter ihre Jugend wieder. Gott macht die Toten lebendig. Das ist Evangelium. Abraham wurde nicht aufgrund seiner Werke gerecht, denn da hat er Mist gebaut. Abraham hat in seinem Leben so viel Mist gebaut, wie wir das auch manchmal machen. Also wenn es nur nach ihm gegangen wäre, da wäre nichts Gutes dran gewesen. Er hat gelogen. Kannst du mir vorstellen, Vater Abraham lügt. Vater Abraham ist nicht korrekt. Und alle Heiligen miteinander, die waren nicht korrekt. Wenn du die Heiligen in der Bibel anschaust, das waren alles Verbrecher. Was war Moses? Er war ein Mörder. Hat einen Menschen auf dem Gewissen gehabt. Was war David? Ein Ehebrecher. Was war Paulus? Ein Hetzer. Ein Verfolger der Gemeinde Jesu. An seinen Händen klebte Blut. Und dass es so war, dass David kein Heiliger war, Gott hatte ihm sonst erlaubt, den Tempel zu bauen, aber er durfte den Tempel nicht bauen, weil Blut an seinen Händen klebte. Und gerade diese Menschen, die sind gerecht geworden, nicht aufgrund ihrer Werke, nicht aufgrund ihrer Spenden, die sie gemacht haben für das Reich Gottes und nicht aufgrund ihrer Einstellung, ihrer Denken und Lebensweise und so weiter, sondern aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, weil Gott sie liebte und weil er so großzügig war. Gott war auf dem einen Auge blind und mit dem anderen hat er es nicht gesehen. Das war die Großzügigkeit Gottes. Halleluja. Das durchgehen lassen. Und dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und Gnade ist, damit wir richtig verstehen, Gerechtigkeit und diese frommen Phrasen, das sind so Begriffe, die wir in dieser Welt, in der Techno-Welt, in der wir leben, nichts damit anfangen können. Aber mit einem Auge blind und mit dem anderen hat es nicht sehen wollen. Das war Gott und das ist Gnade. Und dann da durchgehen und durchwischen und sagen, danke, 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 danke. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Aber manche, die nutzen diese Gnade nicht, diese Gelegenheit nicht. Unabhängig vom Gesetz und von den Leistungen, dass sich niemand sich rühmen kann und so weiter, der Herr macht lebendig die Toten. Ohne Unterschied. Abraham hat Gott als gerecht erklärt. Nicht als aus irgendeinem Grund seiner Leistung oder Werke, sondern aufgrund der Gnade, die da war. Und Paulus sagt, ich bin ein Apostel Jesu Christi, auch nicht aufgrund meiner Leistung. Er war ein Pharisäer von Pharisäern, der frömmste und heiligste, der damals in Jerusalem herumlief. Zu Füßen des Gamaliels hat er studiert, wusste ja alles und doch hat es nicht gereicht. Und doch ist er genau das Gegenteil geworden, was er werden wollte. Und erst als er begriffen hat, die Gnade, und er sagt, wir haben die Gnade bekommen und wir haben das Apostelamt bekommen, trotzdem. Trotzdem haben wir das bekommen, obwohl sie es nicht verdient haben. Und dann ein großes Bild, dann beschreibt er in Kapitel 5, wird deutlicher und klarer von Vers 12 bis 21, Adam und Christus, diese zwei Linien der Menschheitsgeschichte. Alle werden, die von Adam herkommen, Kapitel 5, Vers 12, Sünder, und alle, die Jesus angehören, sind Erlöste. Deine Zugehörigkeit ist ausschlaggebend für deine Erlösung. Wem gehörst du? Adam oder Christus? Erlösung ist nicht einfach Wiederherstellung, so wie wir manchmal sagen, so, dass Gott wieder alles wieder so herstellt, wie früher war, wie vor dem Sündenfall war. Nein, Christus ist der neue Adam. Christus ist der neue Mensch. Die Ursünde Adams wird abgetan. Das, was war, das kannst du nicht mehr ungeschehen machen. Erlösung ist, wir sind vor Gott gerecht geworden. Jeder Einzelne, individuell. Alexander der Große, da gab es irgendwo eine Meuterei in seiner Armee und ein Aufstand. Und dann hat Alexander der Große etwas gemacht, hat seine Soldaten lieb gehabt. Denn die sind ja mit ihm durch dick und dünn gegangen, auf dem Weg nach Persien und Indien. Und er wollte sie nicht einfach so alle umbringen. Dann hat er eine Kerze angezündet. Und Alexander der Große sagte, solange die Kerze brennt, habt ihr die Möglichkeit, euch für oder gegen mich zu entscheiden. Solange die Kerze brennt, hat er die Kerze auf dem Platz angezündet. Und solange die Kerze brannte, konnten sie sich gegen Alexander stellen oder für Alexander sein. Und alle, die sich in dieser Zeit, während die Kerze brannte, sich hinter Alexander gestellt hatten, haben sie ihr Leben gerettet. So einfach ist Erlösung. Die Kerze Gottes brennt heute Morgen. Halleluja. Und jeder kann sich entscheiden, Adam oder Christus. Alter, neue Mensch. Die Kerze brennt. Das ist was die Botschaft des Römerbriefes. Es geht dann weiter. Umsonst, ohne Vorleistung, kostenlos. Umsonst bist du Sünder geworden und umsonst kannst du gerettet werden. Du hast nichts getan, dass du dem Adam zugehörst, dass du verdammt und verflucht bist und du hast noch, kannst auch nichts dagegen und nichts dafür tun, dass du jetzt gerettet wirst. Das Einzige ist nur, du stellst dich auf die Seite oder auf die Seite. Du triffst nur eine Entscheidung und die Entscheidung ist ausschlaggebend für dein Leben. Und dann im Römer Kapitel 6 ist ein Thema ein bisschen weiter ausgebaut. Da ist die Taufe. So viele Menschen haben nicht begriffen, was die Taufe ist. Die Taufe ist, dass ich mich mit dem Leben Jesu, mit den Taten Gottes, mit dem, was Christus getan hat, identifiziere. Dass ich eins werde. Ihr seid tot für Sünde, Römer 6, 11. Ihr lebt aber für Gott. Es gibt zwei Mächte. Zwei Mächte, die dann plötzlich um den Menschen kämpfen. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Kapitel 6, 22. Gesetz oder Gnade. Und jetzt hast du die Wahl, weiter mit dem Gesetz dich abmühen, weiter dich mit dem Gesetz quälen oder weiter aus der Gnade herauszuleben. Gnade ist so ein Fremdwort für uns. Die meisten wissen nicht, was Gnade, wie man richtig anpackt und wie man Gnade richtig erlebt. Diese zwei Mächte, Sünde und Gehorsam, Sünde und Gerechtigkeit, ewiges Leben, ewiger Tod. Das geht wie ein roter Faden, Kapitel 6. Und wir haben es in der Hand, zwischen Leben und Tod uns zu entscheiden. Judentum, Heidentum. Durch die Taufe ist der Christ von der Welt der Sünde geschieden. Und da heißt es in Römer 6, Vers 19, vom Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit. Römer 6, Vers 19. Durch die Taufe geht ein Schnitt, oder mit der Taufe wird ein Schnitt vollzogen. Vom Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit. Da sind die Juden, bei denen ist alles unrein, was die Heiden haben. Und da sind die Heiden auf der anderen Seite, die Gesetzlosen, die kein Gesetz haben. Wir sind durch die Taufe erlöst vom Dienst der Unreinheit, Dienst des Gesetzes, des Judentums und Gesetze der Gesetzlosigkeit des Heidentums. Die Taufe stellt uns auf eine andere Seite. Und dann behandelt Paulus den neuen Menschen. Zuerst einmal malt er wieder, bevor er das Bild entwickelt. Und ihr wisst ja, bevor man eine Fotografie entwickelt, man muss zuerst das Negativ haben. Und Römer 7 ist das Negativ, damit du das Positiv auch haben kannst. muss das Negativ zuerst einmal da sein. Römer 7, ein düsteres Bild von einem Gläubigen. Und dann in Römer 8, das herrliche Bild des erlösten Menschen. Diese Klarheit, diese Konturen kommen raus. Erst durch den Geist Gottes kommst du über deine Grenze hinaus. Erst durch den Heiligen Geist wirst du ein neuer Mensch. Römer 8, die berufenen Heiligen. Paulus spricht in Römer 8, 18 von der Gerechtigkeit. Er spricht von den gegenwärtigen Leiden und der kommenden Herrlichkeit, von unserer Berufung. Und er sagt die, wenn ich so das jetzt zusammenfassen darf und kann, die Leiden, die augenblicklichen Kämpfe, das sind nichts anderes, was du jetzt erlebst, als die Geburtswehen einer neuen Zeit, einer neuen Welt. Und wir stecken mittendrin und Gott will das Beste. Denen, Römer 8, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten. Das ist Evangelium. Gott will dich nicht runterdrücken, kaputt machen, ruinieren. Hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gott hat Gedanken des Friedens und des Lebens. Und das Ziel Gottes mit deinem Leben, hier heißt es im Voraus erkannt. Gott hat uns im Voraus erkannt. Von den Propheten verkündigt im Voraus, Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben ist deine und meine Verherrlichung. Halleluja. Deine und meine Verherrlichung, das ist das Ziel Gottes in deinem und meinem Leben. Und diese Leiden der Zeit, die Schwierigkeiten, die Kämpfe, alles was da sein sollte, das dient uns nur, dass wir verherrlicht werden. Dass wir groß rauskommen. Richtig groß. Guck mal, was hat er alles durchgemacht. Stell dir mal vor, Jesus wäre mit 80 Jahren im Bett gestorben. Hättest du das in die vier Evangelien zu lesen bekommen? Aber das Dramatische, das Tragische an der Geschichte ist, mit 33 Jahren mittendrin im Leben wird er dahingerafft. Das war furchtbar. Und das war ein Skandal, das war ein Drama. Und viele sehen in unserem Leben wie ein Regiefehler Gottes. Wie kann ein liebender Gott das und das zulassen? Da wird dein Leben nicht langweilig. Da kommst du aus der Routine heraus. Da wirst du plötzlich herausgeholt. Da kommt was dazwischen. So ein Sandkörnchen. Und wisst ihr, wie Perlen entstehen? Da kommt so ein Eindringling in die Muschel. Und die Perle fängt an zu tränen. Oder die Muschel fängt an zu tränen. Und aus diesen Tränen kommen diese herrliche Perle, die man nachher so wunderbar am Hals trägt. Oder sich irgendwo als Schmuck benutzt. Schwierigkeiten ist der Stoff, aus dem Zeichen und Wunder gemacht werden. Schwierigkeiten, Probleme und so weiter ist der Stoff, aus dem Gottes Herrlichkeit gemacht wird. Und genau das ist, Gott lässt es zu. Gottes Plan mit dir und mit mir ist, sei unsere Verherrlichung. Nicht seine Verherrlichung, sondern unsere Verherrlichung. Und wenn wir dann Römer weiter studieren und lesen, dann stellen wir fest, gerechtfertigt, geheiligt und herrlich gemacht. Das Ziel der ganzen Aufzählung, was Paulus da macht, ist Verherrlichung und herrlich gemacht. Gott hört nicht mit der Tragödie, mit dem Drama, mit der Schwierigkeit auf. Gott hört und dein Leben, mein lieber Bruder, hört mit der Herrlichkeit Gottes auf. Kannst du da Amen sagen? Ich bin davon überzeugt, mit der Herrlichkeit Gottes. Und dann stellt er vier große Fragen. Und das klärt deine Unsicherheit. Die Botschaft des Römerbriefes muss die ganzen Unklarheiten beseitigen. Und die Unklarheit ist, wer kann gegen uns sein? Wer ist gegen uns? Gott ist für uns. Wer kann uns anklagen? Gott spricht uns gerecht. Wer kann uns verurteilen? Christus, der Auferstandene, tritt für uns ein. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Und dann zählt er auf. Die Mächte der Höhe, die Mächte der Tiefe. Christus ist überall gewesen, hat alles durchgemacht. Christus ist überall gegenwärtig. Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Es ist sogar, wird angedeutet, dass diese Mächte uns von erschüttern können. Aber da ist einer, der ist noch stärker. Da ist einer, der ist noch mächtiger. Das ist der Herr. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Römer Kapitel 9 bis 11 wird die Judenfrage geklärt. Eine theologische Frage. In den Kapitel 1 bis 8 ist immer wieder ein Anklang dorthin, aber dann Römer 9 bis 11 wird ausführlich behandelt. Und da ist die Treue Gottes Paulus geht in Römer 9 bis 11 auf die Treue Gottes. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Das ist die Botschaft, die er bringt. Aber wir, alle Israel-Fans, müssen diese Botschaft hören. Denn es ist so wichtig, dass die Israel-Fans verstehen, was die Treue Gottes ist. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Das ist die Botschaft im Römerbrief 9 bis 11. Und das Volk Israel kann gerettet werden, wird gerettet werden, wenn es sich an Jesus Christus wendet. Für Israel gibt es für mich keine andere Rettung, außer Jesus Christus, den Heiland und Erlöser. Für jüdische Ohren ist es befremdend. Israels Hoffnung ist Jesus Christus. Paulus sagt, ich werde wegen dieser Hoffnung angeklagt. Israel hat gehofft auf Jesus. Und was ist gewesen? Für die Juden war Jesus ein Götze. Jehova Junior. Aber nein, er war nicht Jehova Junior. Er war wahrer Gott. Wahrer Erlöser, wahrer Mensch. Die Juden glauben, sie würden jedes Jahr neu am Yom Kippur-Tag Vergebung der Sünden bekommen, Versöhnung. Und sie denken, sich selbst zu erlösen. Aber das ist alles nur eine Selbsttäuschung, ein Selbstbetrug. Jesus ist der Einzige, der einen Juden zu einem vollständigen Juden machen kann. Das klärt der Apostel Paulus im Römer 9. Und der Gläubige, der Jesus Christus, der jüdische Mensch, der Jesus Christus annimmt, der wird eingereiht in diese wunderbare Tradition des Judentums, wie Petrus, wie Paulus, wie Priscilla. Israel kann nur gerettet werden. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Gott hat die Nationen nicht verworfen. Und sie alle, Juden wie Heiden, sie können durch einen einzigen Menschen gerettet werden. Und das ist Jesus Christus. Und diese Botschaft lasse ich mir nicht nehmen. Und diese Botschaft verkündige ich. Und diese Botschaft glaube ich. Juden wie Heiden, sie werden nur durch Jesus gerettet werden. Paulus sagt, den Juden muss zuerst das Evangelium gepredigt werden. Deshalb hat er auch gemacht, wenn er in eine Stadt kam, wo er ging, er zuerst. Er ging nicht zuerst in die katholische Kirche. Er ging nicht zuerst irgendwo in ein Kloster. Er ging zuerst immer in die Synagoge. Zuerst den Juden und dann den Heiden. Aber alle brauchten Jesus. Juden wie Heiden. Und das klärt Römer 9 bis 11. Und das mussten alle Israels-Fans wissen. Es gibt keine Bevorzugung mehr. Seit Golgatha, seit Pfingsten, seitdem Jesus auf dem Thron ist, gibt es keine Bevorzugung von Juden und Heiden. Sie sind allzumal Sünder. Sie mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann Kapitel 12 bis 16, ein neues Thema. Judentum wird abgeschlossen mit Kapitel 11. Und dann beginnt Gemeinde. 13, was Neues. Von der Treue Gottes, die Liebe zum Nächsten. Römer 14, starke und schwache. Und da heißt es, wir, Römer 14, als Überschrift möchte ich setzen, wir gehören dem Herrn. Der Starke wie der Schwache gehört dem Herrn. Jesus Christus ist für die Schwachen genauso gestorben wie für die Starken. Nicht, dass wir jetzt alles vereinheitlichen würden, sondern wir sind befreit. Wir sind befreit, dass wir etwas leisten müssen, dass wir etwas sein müssen, dass wir etwas beweisen müssen, dass wir uns mit den anderen messen sollten. Wir sind befreit. Und jetzt gilt nur noch ein Gesetz, das Gesetz der Liebe. Gesetz der Liebe. Und dann Römer 15, der Apostel Paulus kommt, auf sich selbst wieder zu sprechen. Und deshalb habe ich nur den ersten, Römer 1, 1 bis 7 gelesen, denn in diesem Vers, da steckt alles drin. Und das andere ist nur eine Entschlüsselung, eine Auslegung. Die Botschaft steckt hier drin. Vers 15 kommt er dann auf sich selbst zu sprechen und er sagt auch seine Berufung, Römer 15, 15. 15 ist eine wunderbare symbolische Zahl, Zahl des Segens, Zahl der Fülle, Zahl der Erlösung. 15 und Römer 15, 15. Und kannst immer 15, 15, wenn du willst, in der Bibel nachschlagen und du wirst immer sehen, das ist ein Segen. So wie 16, 16 Krieg und Kampf und Antichrist ist, so ist 15, 15 Segen. Und 15, 15 hier Römer Brief ist Gnade, die Gott ihm gegeben hat. Das ist der Segen. Gott hat ihm Gnade gegeben. Ohne Verdienst. Und bevor 16 kommt, ist Gnade da. Bevor Krieg kommt, bevor Kampf kommt, bevor der Antichrist kommt, ist Gnade da. 15, die Zahl 15. Paulus weiß, dass er in seinem Leben Großes vollbracht hat. Er könnte sich rühmen, er könnte was vorweisen, denn er hat in Korinth eine wunderbare Gemeinde aufgebaut. Aber er sagt, das Einzige, was ich will mich rühmen des Christus, ich will mich rühmen des Herrn. Und dann komme ich zum letzten Teil. Paulus schreibt an die Römer. Und ich sagte am Anfang, er war nicht in Rom. Erst 61 ist er nach Rom gekommen. Aber er hat in Rom, wenn ich dann den Brief, den Schluss lese, so viele Freunde. Und wisst ihr, ich darf euch eines sagen, Kinder Gottes haben viele Geschwister. Kinder Gottes gehören zu einer großen Familie. Kinder Gottes sind reich. Du kannst hingehen, wo du willst, du wirst überall Brüder und Schwestern finden. Selbst wenn du sie noch nicht gesehen hast, selbst wenn du sie noch nicht kennst, und wenn einer und der andere von euch in Urlaub geht, ich kann euch eines sagen, geht in irgendeine Stadt, geht zum Telefonbuch, schaut mal nach im Telefonbuch und ihr werdet mit Sicherheit einige Gläubige finden. Ruft an und ihr werdet im Urlaub nicht allein sein. Ihr werdet Brüder und Schwestern finden. Und wenn es nicht anders ist, ruft das evangelische oder katholische Pfarramt an und fragt, gibt es hier irgendwo Baptisten, gibt es hier Pfingstler, gibt es hier freie Gemeinden oder was es auch immer sein mag. Und ihr werdet immer Brüder und Schwestern finden. Sie werden sagen, das sind Ketzer, aber lasst sie ruhig sagen, was sie wollen. Ihr werdet bei diesen Ketzern, bei diesen Verachteten, bei diesen wenigen, ihr werdet Brüder und Schwestern in Jesus Christus finden. Und so viel Kinder, wie der Vater im Himmel hat, so viel Brüder und Schwestern hast du, habe ich. Wir sind kinderreich. Nicht wahr? Wir sind eine große Familie. Unser Vater ist kinderreich. Im Himmel. Wir sind eine große Familie und wir gehören dem Herrn. Menschen, die begnadigt sind, die aus der Gnade heraus leben, die Jesus lieb haben, wir sind eine große Familie. Auch wenn wir andere Erkenntnisse haben. Gestern Abend war ich bei Adventisten, die den Sabbat halten. Naja, was soll's denn? Die essen kein Schweinefleisch und die machen dies und jenes nicht. Was soll es? Aber ich habe eines festgestellt, auch die Adventisten sind Brüder und Schwestern in Christus. Halleluja. Wir gehören zu gleichen Familie. Wir haben Jesus als unseren Retter. Nur, dass die einen jetzt mal so einfach ihr Leben halten. Die einen halten das Gesetz, die anderen halten kein Gesetz. Aber wir sind eine Familie. Und wir müssen über die Äußerlichkeiten hinwegsehen, meine Lieben. Wir müssen vergessen die Äußerlichkeiten. Und in der Gemeinde in Rom, liest mal, da sind Sklaven dabei, da sind ehemalige Parasiten und Vagabunden dabei, ein Onesimus, ein Rumtreiber, der gerettet wurde in Rom. Da sind so viele Menschen, die unter der sozialen Schicht dazu sind, also wirklich komische Leute dabei waren. Und das sind sogar die aus des Kaisers Hause, von der Kaiserin Claudia, Zugehörige. Sogar ein Hauskreis im Palast von Rom gab es eine Beterschar. Und Gott hat sein Volk überall verstreut in der großen Stadt. Und das ist auch hier für Berlin vielleicht auch die Botschaft, die wir brauchen. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Und du solltest nicht denken, wir sind allein seligmachend. Wer das denkt, wer das glaubt, ist ein Sektierer. Wir sind nicht allein seligmachend. Ein einziger macht uns selig und das ist Jesus Christus. Halleluja. Ein einziger macht dich und mich gerecht. Jesus Christus. Und an den möchte ich mich halten. Zu dem möchte ich gehören. Dem möchte ich folgen. Den möchte ich lieben. Dem möchte ich treu sein bis zuletzt. Der mich selig macht. Jesus Christus. Juden wie Heiden. Die Botschaft des Römerbriefes. Und wir leben alle von der Gnade. Wer das begriffen hat. Du und ich, wir sind gnadenabhängig. Du und ich, wir sind gnadenabhängig. Wir brauchen die Gnade. Und wer nicht mehr von der Gnade lebt, der versucht, sich selbst zu behaupten und selbst zu leben, sich selbst zu entfalten. Der lebt ein eigenes Leben und nicht das göttliche Leben. Aber wer aus der Gnade lebt, der wird jeden Tag neu beschenkt. Jeden Tag erlebt er Gottes Herrlichkeit. Jeden Tag wird er reicher. Wenn du aus dir selber lebst, du verausgabst dich und verbrauchst dich und verlebst dich. Aber wenn du aus der Gnade lebst, dann kommt immer was dazu. Und Paulus ist ein Apostel durch die Gnade Gottes. Er hat es nicht verdient, auch sein Studium hat es nicht genützt. Er ist aus Gnaden ein Diener Gottes gewesen. Und wir sind berufen, und du bist heute Morgen berufen für die Erlösung und das Heil und die Errettung. Und du bist berufen für das Apostelamt. Dazu reicht mir die Zeit für dieses Thema heute Morgen nicht mehr aus. Aber ich möchte euch Mut machen, wenn ihr nach Hause geht, nehmt ein paar Handzettel mit. Denn du sollst ein Gesandter Gottes sein. Wenn du diese Kirche verlässt, betrittst du das größte Missionsfeld in dieser Stadt. Du musst nicht mehr nach Afrika als Missionar gehen. Du hast dein Missionsfeld. Sobald du diese Türe hier verlässt, bist du auf dem Missionsfeld. Und das ist die Sendung, die ich dir heute Morgen gebe. Berufen durch die Gnade Gottes. Du hast die Gnade Gottes erlebt und du bist jetzt, ab heute, ab diesem Moment ein Apostel, ein Gesandter Jesu Christi, der das Missionsfeld Deutschland, das größte Missionsfeld der Welt vielleicht, betritt. 80 Millionen warten auf das Evangelium. Fast 4 Millionen Berliner warten auf das Evangelium und wir haben einen Auftrag dieser Welt gegenüber. Wir betreten das Missionsfeld. Du bist nicht nur gerettet, dass du die Gnade empfängst und dich an der Gnade erfreust. Du bist auch gerettet, ein Apostel zu sein. Ein Diener, ein Knecht Jesu Christi, eine Magd Jesu Christi. Gott segne uns heute Morgen. Lasst uns ins Gebet gehen und lasst uns vor dem Herrn treten. Wir stehen auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns eine solch große Berufung gegeben hast. Du hast uns zu Priestern, du hast uns zu Königen gemacht. O Herr, du hast uns errettet durch den Glauben. Herr, und du führst uns durch die Geburtswehen. Und du zeigst uns deine Herrlichkeit Tag um Tag wieder neu. Und ich danke dir, dass deine Treue immer noch gültig ist. Und du beweist, o Herr, deine Treue, deine Verheißungen. Und alle, die an dich glauben, sie werden gerettet werden. Und wer nicht glaubt, der ist schon verdammt. Herr, ich danke dir, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen. Dass wir den Menschen weitersagen dürfen von deiner Liebe, deiner Güte und deiner Treue. Herr, du bist unser Erlöser und unser Heiland. Und ich danke dir, dass du uns segnest, in unserem Kampf, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns den Heiligen Geist als Partner gegeben hast und dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Und welche dein Geist leitet, o Herr, die sind wahre Gotteskinder. Und Geist Gottes, leite du uns von heute an. Übernimm du die Herrschaft in unserem Leben. Geist Gottes, leite uns zu Menschen, denen wir dienen können. Leite uns zu Menschen und Situationen, wo wir, o Herr, deine Macht hineinbringen können. Leite du uns. Gib uns die Leitung deines Geistes. Viel mehr. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen. Halleluja. Ich möchte jemanden ans Klavier bitten, dass wir einfach so im Hintergrund ein paar Takte Musik hören und spielen. Und ich möchte einladen, wenn irgendjemand heute Morgen sein Leben ganz auf den Altar Gottes legen möchte. Du sagst, ich habe mich bemüht. Ich habe versucht, selbst mich zu behaupten. Ich habe versucht, mich selbst zu verwirklichen. Ich habe alles getan, um gut und gerecht zu werden. Ich habe eine Leistungsreligion, auch eine christliche Leistungsreligion. Ich bin ein Pharisäer. Und letztendlich bist du ein Heuchler geworden durch dein Pharisäertum. Ich habe versucht, was zu beweisen, was zu sein, was ich nicht bin. Herr, ich möchte mich jetzt in deine Hände fallen lassen. Ich möchte aus Gnaden. O Herr, ich möchte aus Gnaden wieder vermehrt leben. Ich brauche deine Gnade, Herr. Ich brauche deine Güte. Ich brauche deine Barmherzigkeit. Ich brauche das. Niemand muss sich schämen. Niemand muss irgendwie schlechtes Gewissen haben heute Morgen. Aber ich empfinde, wir brauchen einen Neuanfang mit Gott. Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, rein zufällig. Und du brauchst einen Neuanfang mit Gott, mit deinem Gott. Ich lade dich ein, komm nach vorne für ein paar Augenblicke und weihe dich dem Herrn. Und sag, Gott, ich brauche wieder neu deine Gnade. Wir, sagt der Apostel Paulus, wir haben die Gnade. Und wir haben das Apostelamt bekommen. Du sollst heute Morgen etwas bekommen von Gott. Lass dich beschenken. Du kannst es nicht abverdienen und du kannst es auch nicht bezahlen. Selbst wenn du dein Konto räubern würdest und überziehen würdest, du könntest es nicht bezahlen. Die Gnade, die Gott dir heute Morgen gibt. Ich lade dich ein. Empfang die Gnade Gottes.